Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Dann heute sprechen wir mit Bernd Holthaus. Bernd ist seit mehr als 17 Jahren bei Intel und hatte in dieser Zeit unterschiedlichste Positionen im Personalbereich inne. Zunächst als Recruiter, bald als Personalleiter einer Region von September 2019 bis Juli 2022 hat Bernd die Rolle als HR-Direktor für Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen inne. Und seit Juli 2022 ist Bernd HR-Direktor bei Intel Magdeburg. Und in dieser Funktion trägt er die Verantwortung für den Aufbau und für die Ausführung aller HR-bezogenen Arbeitsabläufe sowie Programme wie Talentakquise, Onboarding, Integration, Total Rewards, Training, Entwicklung, als auch die zukünftigen Themen der Mitbestimmung durch und mit Betriebsräten. Bernd ist Trainer für verschiedene Führungstrainings sowie ein gefragter Mentor und ein Coach für alle Mitarbeitenden und Führungskräfte. Bernd hat aber die Angewohnheit, dass er Gesprächspartner und Partnerinnen, zum Beispiel auch in Meetings bei Intel, zahlreiche Buchempfehlungen gibt. Derzeit liest er zum Beispiel Disrupt Yourself von Christoph Käse, Chip War von Chris Miller, Upside of Uncertainty von Nathan Fuhr oder Deep Work von Carl Newport. Philipp, an dieser Stelle müssen wir uns merken, dass wir ihm unser Buch schicken. Und als Ausgleich zum Job macht Bernd mit Familienhund Harpo gerne lange Spaziergänge. Und dabei lässt sich super reflektieren und man bekommt den Kopf frei und dann auch noch Bewegung dazu. Herzlich willkommen, liebe Bernd.
Vielen Dank, Anne. Vielen Dank, Philipp, für die Einladung.
Also Bernd, bevor ich dann gelünscht werde, muss ich einfach als erste Frage für alle Hundeliebhaber die Frage stellen, Harpo, welche Hunderasse ist das?
Es ist ein Oberbart, schwarze Marken, also hat schwarzes Fell und braune Marken. Er ist 4,5 Jahre alt und ein Ausbund von Energie.
Schön, hält einen so richtig auf Trab.
Absolut.
Die nächste Frage, weil wir hatten mal im Podcast die Präsidentin vom Bundesverband der Personalmanager, die sagte, sie hat immer ihr Handy dabei beim Spaziergehen. Machst du Digital Detox beim Spaziergehen oder bist du auch so einer?
Das sollte ich tun, ich sollte dieser Empfehlung folgen, aber in der Tat hat man dann beim Spazierengehen häufig entweder gute Ideen, die man sich dann vielleicht kurz über eine Diktierfunktion dann aufschreiben kann, digital. Oder man macht einen Anruf, weil man eine spontane Idee hat. Also ohne geht fast nicht.
Das ist super. Mit den vielen, vielen Büchern, bist du ein Papiertiger oder lieber digital lesen?
Ich mache beides eigentlich. Also ich schätze sehr, wenn neue Bücher rauskommen, die ich mir dann kaufe online und die ich dann mir hier neben den Schreibtisch lege und dann von Zeit zu Zeit, wenn ich mal Gelegenheit habe, reinzuschauen. Ich habe aber auch sämtliche Formen von Newsletters oder Google Alerts, die ich nutze. Ich bin eigentlich in allen Medien unterwegs, um mich zu aktualisieren, muss ich zugeben. Ich habe keine Präferenz wirklich, es ist ein bisschen so Convenience-Thema.
Bevor wir dann auch gleich ein bisschen intensiver noch bei Intel einsteigen und eure vielen Projekte und auch die Projekte, die du ja mitbegleitest, anhand deiner Literaturauswahl kann man schon so ein bisschen sehen, welche Themen dich beschäftigen, aber vielleicht auch nochmal konkret gefragt, was sind denn gerade so die Themen, die dich bewegen in deiner Arbeit, in deinem Umfeld? Es ist ja schon eine sehr herausfordernde, volatile Welt dann auch, in der du dich bewegst. Aber was sind so die Hauptthemen, die gerade bei dir auf dem Schreibtisch liegen oder in deinem Kopf vielleicht sich bewegen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Philipp. Also Leadership ist natürlich ein ganz großes Thema jetzt im Kontext von dieser Aufgabe, die ich habe. Ich leite ein Team, das ist, sage ich jetzt mal, über die ganze Welt verteilt. Das sind alles Spezialisten, die sehr, sehr erfahren sind, auf deren Wissen ich zurückgreife, aber das in einem virtuellen Raum zusammenzuarbeiten mit so einem großen Projekt erfordert schon nochmal eine andere Reflexion als Leader. Ich habe das schon immer eigentlich gemacht, aber es ist jetzt auch in diesem Projekt immer der neue Ansporn, neue Dinge zu lernen. Also das geht mir im Kopf um. In andere Themen sind natürlich fachliche Themen jetzt im Kontext von Talent, was wie interpretiert man momentan den Markt im Sinne von New Work? Welche Implikationen ergeben sich daraus auf Magdeburg? Bildungsthemen zum Beispiel, wie verändert sich die Bildungslandschaft und wie können wir uns das für Magdeburg zunutze machen zum Beispiel? Das sind also sowohl persönliche Themen, was meine Fähigkeiten betrifft, immer wieder besser zu werden und sich zu hinterfragen, als auch fachliche Themen, die mich weiterbringen.
Das ist richtig super, so ein breit gefächertes Leseverhalten zu haben zu der Zukunft. Du hast ja gesagt, New Work, wie sich New Work entwickelt. Wie ist deine These zu New Work, wo es hingehen wird?
Ich glaube, das ist das New Normal. Das ist eine riesige Chance für viele Arbeitgeber, die vielleicht bisher Probleme hatten, aus regionaler Perspektive Menschen an einen bestimmten Standard zu bekommen. Dadurch öffnen sich total neue Potenziale, denke ich. Es ist allerdings auch aus Arbeitgebersicht natürlich eine Gefahr auf der anderen Seite, Talente zu verlieren, weil eben diese Bindung regional sozusagen ja fast nahezu aufgehoben wird. Also es ist eine Mischung. Wir haben das von Anfang an gezwungen durch Covid ja auch vorangetrieben. Wir sind ein total digitales Unternehmen, sage ich jetzt mal. Von daher war das für uns natürlich schon auch zwar schon eine Umstellung, aber letztendlich technisch ein kleiner Schritt. Aber es hat natürlich auch unsere Unternehmenskultur komplett auf den Kopf gestellt, im positiven Sinne. Wir haben auch neue Dinge gelernt und sind jetzt in dem Future of Work Modus, der sagt, wir überlassen es den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit ihren Managern, Managerinnen festzulegen, wie viel Zeit sie on-site, also am Standort jeweils verbringen. Das ist ein Vertrauensansatz und das ist auch, ich denke jetzt mal in diesem Kontext, der bestmögliche Ansatz, den man fahren kann.
Absolut, absolut. Den gleichen Ansatz fahren auch wir. Ich habe gestern zufälligerweise, gar nicht so in Vorbereitung auf dieses Gespräch, eine Doku mir angesehen, Arbeit ohne Sinn. Da ging es auf Arte an dieser Stelle, wirklich eine Empfehlung, ganz tolle Doku. Und da hat man auch gesehen, dass, obwohl sich in den letzten Jahren so viel verändert hat zum Thema Arbeit und wir so viel über New Work gesprochen haben, es einfach immer mehr Menschen gibt, die auch durch die Arbeit krank werden und die einfach nicht den Sinn rausziehen können, den man sich vielleicht wünscht. Woher kommt aus deiner Sicht diese Diskrepanz, dass wir dieses Thema in den letzten Jahren so strapaziert haben und viel auch, glaube ich, in die richtige Richtung gegangen ist, aber dennoch auch viele sehr starke psychische Probleme haben und einfach kämpfen da, eine gesunde Arbeit zu haben? Was ist da deine Einschätzung und was können wir alle tun, damit wir da dagegen steuern?
Ja, ich sage jetzt mal, die Digitalisierung ist natürlich eine technische Möglichkeit, dass man könnte letztendlich rund um die Uhr arbeiten. Das ist eigentlich auch genau die Gefahr dabei. Jedes Individuum hat unterschiedliche Anforderungen, Möglichkeiten, aber auch, mit Gefahren. Manche natürlich fühlen da die Möglichkeit, dass sie jetzt permanent tätig sein können. Ich würde sagen, man muss auch manchmal vielleicht die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen davor schützen. Und natürlich sind die Arbeitsfelder durch die Digitalisierung häufig nicht nur virtuell, sondern auch abstrakter geworden.
Ja.
Und dadurch ergeben sich manchmal eben Probleme auch im Sinn und Zweck. Also das heißt, diese greifbaren Ergebnisse, die eine positive Erfahrung machen, erzeugen oder dergleichen. Also das führt dann häufig eben zu mentalen Problemen, weil man eben über Raum und Zeit hinweg arbeitet und dann in ein Belastungsszenario kommt, das dann nicht gut ist. Und das sind nicht nur psychische, sondern auch physische Themen, die da kommen. Das ist auch wieder ein Future-Work-Thema, das man natürlich betrachten muss, weil man nicht mehr den wirklichen Blickkontakt auf die Mitarbeitenden haben kann, ne, weil man sich auch nicht mehr so oft sieht und dadurch eben Gegenmaßnahmen treffen muss oder das noch stärker pointieren muss als Arbeitgeber. Bei Intel ist das Thema Mental Wellness, Physical Wellness ist ein ganz großes Thema. Wir haben da wie jeder große Arbeitgeber auch oder viele andere Arbeitgeber auch wirklich Programme aufgelegt, weil wir uns dem schon sehr, sehr widmen und da auch ein großes Interesse haben. Und eine Verpflichtung, in der Tat.
Ja. Und das ist also dieses Thema von verschiedenen, von Arbeiten von woanders ist auch einmal ein Thema, aber in der Vorbereitung haben wir vieles, vieles zu Intel gelesen und haben uns gefreut zu lesen, dass das Jahr 2022 für Intel ein ganz besonderes Jahr war. Und weil Intel noch nie so viele Abbauprojekte gestartet hat. Und das mitten in einer Krise, wo man jeden Tag in der Zeitung liest, die Halbleiterbranche kracht halb zusammen. Warum macht Intel gerade jetzt also so einen riesen so Sport nach vorne?
Ja, ich denke, einmal ist es natürlich das Marktpotenzial, das mittlerweile auf Trillionen-Level angekommen ist, was die Halbleiterindustrie generell betrifft. Es ist ein riesiges Potenzial. Compute Power, wenn ich das so nennen darf, findet sich in allen Applikationen, in allen Lebensbereichen wieder. Das Auto wird ein fahrender Datencenter, sagt man. Ja. Home Applications wie Smart Home, Industrie 4.0, das sind alles Themen, die unsere Themen sind oder die unsere Themen sind in der Halbleiterindustrie. Von daher das ungeheure Wachstumspotenzial, das sich daraus ergibt. Aber in dem Kontext dieser Abhängigkeit, die wir uns über die Versorgung oder die Supply Chain sozusagen in den asiatischen Raum, die sich über die letzten Jahrzehnte ergeben hat und den daraus resultierenden Problemen, die wir jetzt gerade sehen, dass eben Märkte einbrechen deswegen, hat Intel entschieden, eben eine Investitionsstrategie gezielt auf Europa auszurichten und USA, um das wieder in der Form innerhalb der Firma auch in ein annäherndes Gleichgewicht zu kriegen. Also wir werden jetzt nicht über kurzfristige Phasen entsprechend dann einen kompletten Ausgleich kriegen, aber wir werden sehen, dass wir darüber doch näher am Kunden sind, näher an den neuen Märkten sind und auch über die Investitionen natürlich einen Multiplikator in die Europäische Union bekommen werden. Mhm. Und A.T. Kearney zum Beispiel als eine renommierte Beratung, die hat also errechnet, dass allein durch die Investitionen, die die deutsche Bundesregierung macht, circa 85 Milliarden zusätzlich an GDP, Gross Domestic Product, Bruttoinlandsprodukt entstehen könnte. Und das ist eigentlich der Beweis dafür. Es geht nicht nur um Intel in dem Kontext, sondern es geht auch um die ganze Europäische Union und das ganze Ecosystem, das damit aufgebaut wird. Dienstleister, Wissenschaft und Forschung, das wird auf alle Bereiche eine positive Wirkung haben. Davon sind wir überzeugt.
Super spannend. Das macht ja wirklich Hoffnung. Also im Prinzip, das, was du so ein bisschen beschreibst, ist ja dann ein verbessertes Halbleiter-Ökosystem für Europa, ja?
Korrekt.
Wo es nicht nur um Produktionsstandorte geht, sondern dann wirklich auch um die dahinterliegende Forschung und die Zusammenarbeit mit Verbänden, Institutionen etc.
Ganz genau.
Siehst du, dass dann sozusagen in den nächsten Jahren oder ihr, dass sich tatsächlich auch das alles ein bisschen, sag mal, verbessert, dass sozusagen die ganz wilden Zeiten jetzt hinter uns liegen? Weil das haben wir ja wirklich alle irgendwie mitbekommen, dass diese ganzen Engpässe und bei so vielen Produkten, wo man es nie erwartet hätte, Wartezeiten, Shortages überall waren, wird uns das helfen, dass da wieder ein gewisses Gleichgewicht reinkommt? Ist das so ein bisschen die Überlegung, die Hoffnung?
Ich hoffe das. Ja, das ist auf jeden Fall. Natürlich ist es jetzt nicht mir an mir zu sagen, wann jetzt genau diese Themen der Supply Chain Constraints, wie man sagt, überwunden sind. Mhm. Aber die Halbleiterindustrie als solches ist zwar eine sehr volatile Industrie, wie wir wissen, aber hat immer einen sehr langen Atem, was Investments betrifft. Und das ist eigentlich genau unser Thema. Das von daher, unsere Strategie macht Sinn. Wir sind davon überzeugt und die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, sind auch davon überzeugt und da werden wir einiges bewegen können.
Hervorragend.
Und es brennen alle darauf, dass diese European Chip Act dann endlich mal Wahrheit wird, oder Bernd?
Korrekt. Also das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt allen dessen, auch für Intel. Wir sind natürlich in den intensiven Gesprächen mit der Bundesregierung und der Europäischen Kommission. Den Stand dazu kann ich nicht kommentieren, aber wir sind sehr hoffnungsvoll, dass es bald dann eben eine Entscheidung gibt.
Das haben wir vorhin schon gehört, ihr habt jetzt ganz viele Bauprojekte im Laufen. Du bist mit involviert bei der Megafab in Magdeburg. Ich glaube, was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant wäre, mal zu verstehen, also was steht alles hinter so einer Fabrikeröffnung? Und auch gerade aus HR-Sicht, was laufen da alles für Fäden zusammen? Ihr braucht viele Leute, ihr müsst über Prozesse, über Organisation nachdenken. Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben, was es denn da alles so zu planen gibt?
Ja, also natürlich in der Planung, in der Vorfeldanalyse, nur um ein paar Infos zu geben, es ist, man braucht erstmal ein Grundstück, was diese Fläche beinhaltet. Ja, es ist also eine Riesenfläche, es sind 60 Fußballfelder, das ist also irrsinnig groß, weil wir auch eben langfristige Pläne haben, über diese zwei Mods hinweg dort uns anzusiedeln. Und deswegen muss man schon mal die Grundvoraussetzung schaffen, dass das überhaupt möglich ist. Und man kann sich vorstellen, dass in so einer Vorfeldanalyse natürlich alles betrachtet wird, was in irgendeiner Form ein Risiko darstellt. Ja, also von Emissionen, von geologischen Themen, von Supply-Themen und so weiter, bis man dann überhaupt eine Entscheidung treffen kann. Talent ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Auch das haben wir sehr intensiv analysiert und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir dort sehr gute Voraussetzungen vorfinden in Sachsen-Anhalt, um so ein Großprojekt wirklich stemmen zu können. Mhm. Und die Sachsen-Anhaltiner Regierung hat ja das Hashtag modern denken. Und ich würde fast sagen, das ist fast ein bisschen kurz gedacht, weil es nicht nur modern denken ist, sondern auch modern handeln. Und das hat uns auch zudem überzeugt, dass das der richtige Partner ist für uns, so ein Projekt anzugehen. Und wir sind, was auch Talentthemen betrifft, natürlich in intensiven Gesprächen über das Bildungssystem, über Programme, die wir starten, nicht nur an den Hochschulen, sondern auch in den Schulen und dergleichen, um es langfristig eine Pipeline aufzubauen. Pipeline im Sinne von Talenten. Und so ein Projekt innerhalb einer Firma wie Intel hat natürlich viele, viele Menschen in unterschiedlichen Workstreams, die sich dort tummeln, sage ich jetzt mal, um die einzelnen Meilensteine zu erreichen. Und wir denken, es ist realistisch, wenn alles gut geht, dass wir auch nächstes Jahr dann einen Spatenstich starten können. Aber das ist jetzt, sage ich jetzt mal, ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Wir arbeiten uns von einem Monat zum nächsten, von einem Meilenstein zum nächsten, mit Torrid Pace, wie wir sagen, bei Intel, aber sind sehr zuversichtlich.
Es ist also, du hast ja von Talenten gesprochen, gerade eben, Bernd. Von wie vielen Mitarbeitenden reden wir, die Intel dann also dort suchen wird in den nächsten Jahren?
Ja, also das sind ca. 3000 Beschäftigte. Das ist, sind also ein Großteil wird als Manufacturing Technician eingestellt werden. Das sind also die wirklich in der Fab, in dem Schichtbetrieb arbeiten werden. Dann haben wir ungefähr 25% Ingenieure, die ein akademisches Studium absolviert haben, die eine technische Ausbildung haben. Auch und dann eben 5% in sogenannten Support-Funktionen, dazu zählt HR, IT, Supply Chain und dergleichen, die die diese Bereiche unterstützen. In dem Manufacturing Technician Bereich, das sind also gewerblich Arbeitende. Das heißt, da suchen wir sehr breit Menschen, die können aus unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen kommen. Das kann also der Mechatroniker sein, das kann ein Automatisierungstechniker sein, ein Energieentlagentechniker oder Rinnen natürlich, Verzeihung, aber da sind wir sehr breit aufgestellt. Das sind natürlich alles Funktionen, auf die wir aufbauen können und die werden dann von Intel eine entsprechende Schulung und eine Ausbildung bekommen, damit sie dann diese sehr hochtechnologisierten Anlagen in der Fab betreuen und dann warten können, beziehungsweise ihre Aufgaben dann übernehmen können in diesem Produktionsprozess.
Ben, also an der Stelle, da sagst du diese hochtechnologisierte Abläufe in diese Fab drin. Ja. Intel gilt als irgendwie Vorreiter der, sage ich mal, Mega Smart Factory. Ja. Wie sieht so eine Smart Factory in Intels Vision der Zukunft aus?
Ja, ich sage mal, die Vision der Zukunft ist ja eigentlich schon der Gegenwart. Wir sehen ja diese hochtechnisierte Fabrikation ja schon in Irland und Israel. Das sind unsere Benchmarks, sage ich jetzt mal, wie sowas abläuft. Und es gibt ja zahlreiche Videos, die man sich dazu auch anschauen kann. Es sind fully governed Kolleginnen und Kollegen, die im Prinzip diese Prozesse von der Waferscheibe über diese grafischen Prozesse dann in das letzte Waferstadium bringen, die Prozesse monitoren, die Fehlerbehebungen machen, die Risikoanalysen betreiben, die Wartungstätigkeiten durchführen, um diesen Prozess maximal optimal zu gestalten oder zu am Laufen zu halten. Ist eine super spannende Geschichte. Man ist da fernab von dem, dass es, wie Sie sagen, eine stark repetitive Prozesse sind, ja, die in irgendeiner Form langweilig erscheinen können, sondern es ist jeder Tag ist da auch eine Herausforderung. Man arbeitet sehr stark in Teams, man versucht innovative Lösungen zu finden für Probleme, man versucht permanent Verbesserungen zu generieren. Das in einem reibungslosen Ablauf zu definieren. Und das geht auch nur im Team. Das ist eigentlich auch ein großartiger Aspekt. Trotz dieser Digitalisierung und dieser Hochtechnologie, mit der man da arbeitet man direkt mit Menschen zusammen und es geht nicht ohne den anderen oder die andere. Und das ist eigentlich das Tolle dabei. Das ist ganz wichtig für Intel auch.
Während man spricht in diesem Zusammenhang oft auch von Mensch-Maschine-Interaktion, von Assistenzsystemen, vom Augmented Operator oder vom Operator, der eigentlich Prozesse orchestriert und ein Dirigent oder eine Dirigentin von Zusammenhängen ist. Das sind ja eigentlich wirklich ganz neue Anforderungen auch an die dahinterliegenden Berufsbilder und Rollen. Du hast schon gesagt, ihr versucht dann auch die Leute da weiterzubilden. Kannst du uns mal ein bisschen Einblick geben in eure Weiterbildungskultur, in das Thema Schulung? Gerade ja auch dieser Wunsch nach kontinuierlicher Optimierung setzt ja voraus, dass dann Menschen sich auch immer wieder mit den neuen Technologien und Konzepten auseinandersetzen können. Das ist natürlich ein Thema, was uns hier im Digi-Kompetenz-Podcast ganz arg interessiert.
Ja, also man muss unterscheiden zwischen einem Ramp-up, wo man also so ein bestehendes Werk erweitert oder ein neues Werk baut. Die Menschen, die man dort einstellt, die bekommen also ein Kompletttraining, sage ich jetzt mal, vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch an einem anderen Standort. Das heißt, in Irland oder in Israel werden sie dort für einen gewissen Zeitraum trainiert, um bestimmte Produktionszyklen über einen längeren Zeitraum auch mitzuerleben und auch dort fit zu werden. Weiterbildung an sich bei Intel ist ein viel gefächertes Spektrum. Die Firma ist permanent in der Vorwärtsbewegung. Das erfordert immer von Mitarbeitenden, dass sie sich weiterbilden, Dinge erlernen und ihr Wissen erneuern. Das ist, das kann ein verpflichtendes Training sein zum Thema Ethics und Compliance. Das kann ein Security- oder ein Privacy-Thema sein, was, sage ich jetzt mal, vielleicht oder was gewiss alle betrifft, oder dann auch fachspezifische Trainings. Wir haben Leadership-Trainings, wir haben Trainings, die sind für einzelne Business-Units erforderlich. Also es gibt ein unglaubliches Spektrum. Häufig in E-Learning, auch auf Corona. Covid hat uns gezeigt, dass auch das nicht immer nur über Classroom-Trainings gehen muss, ja, sondern also Face-to-Face, sondern dass es auch sehr gut im E-Learning-Kontext geht. Und dass die Mitarbeitenden es auch gerade schätzen, dass sie das eben über eine freie Zeiteinteilung dann eben in ihren Tagesablauf integrieren können. Also das Thema Fortkommen, Weiterbilden ist ein großes Thema bei Intel. Wir haben formelle, informelle Möglichkeiten. Wir machen sehr viel über Mentoring, wo andere erfahrene Kolleginnen und Kollegen dann Wissen weitergeben. Ja. Mhm. Wir haben Coaching, wir haben ein Buddy-System und dergleichen, wo man praktisch eine komplette Infrastruktur hat an unterschiedlichen Möglichkeiten, je nachdem, was der Bedarf oder auch der Gusto ist, wie man lernen möchte. Und das ist eigentlich das Großartige, weil dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten und man hat eben, wie gesagt, immer diese Vorwärtsbewegung, was ganz wichtig ist in unserer Industrie auch.
Auf jeden Fall.
Heißt es, Bernd, dass diejenigen, die bei Intel arbeiten, den eigenen Weg steuern können, doch das, was sie dann auch lernen, sitzen die selber im Driver's Seat, sage ich mal, der Ausbildung der eigenen?
Ja, ja und nein. Also natürlich hat ein bestimmtes Tätigkeitsfeld, ein bestimmtes Ausfüllen macht es erforderlich, was man letztendlich tut. Aber ich sage, darüber hinaus bestehen sehr viele Möglichkeiten, Initiative zu ergreifen. Ja, also wir haben zum Beispiel sogenannte Gigs. Ja, Gigs sind, sage ich jetzt mal, das deutsche Wort wäre vielleicht internes Praktikum. Ja, ich schlupper in einen anderen Bereich. Ich habe das selber mal gemacht. Als HR-Leader habe ich 4 Monate in unserer Sales- und Marketing-Gruppe verbracht. Und ich bin da eigentlich so reingeraten. Ich habe gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Mhm. Und siehe da, ich konnte da auch ein Value-Add kreieren für die Gruppe. Ja, obwohl ich von Sales und Marketing als solches jetzt nicht wirklich ein Spezialist bin, logischerweise, aber mein Wissen konnte in bestimmten Bereichen eben das Wissen der anderen komplettieren. Und um das geht es eigentlich. Man lernt sich besser selber kennen. Man kann über diese Gigs auch andere Erfahrungen sammeln und vielleicht auch mal rausfinden, was kein Thema für einen ist. Ja? Oder was vielleicht in der Zukunft ein größeres Thema sein kann. Mhm. Und da ist das ein durchaus sinnvoller Weg, den man gehen kann.
Wow, richtig, richtig spannende Vorgehensweise. Du sprichst damit implizit auch so das Thema Cross-Funktionalität an und Silos aufbrechen. Würdest du dir vielleicht auch wünschen, von den Hochschulen, von den Berufsstudiengängen und Ausbildungsgängen, dass man da vielleicht zukünftig auch wieder cross-funktionaler vorgeht? Heutzutage ist ja das Expertenwissen immer sehr im Mittelpunkt, aber brauchen wir vielleicht wieder auch so eine gewisse Breite, die ja gerade auch so ein bisschen bei diesem Bologna-Prozess verloren gegangen ist, wo man schon versucht, die Leute dann, ja, du musst da diese Fokussierung haben, damit du dann auch für die Industrie interessant bist. Brauchen wir vielleicht trotzdem auch wieder ein bisschen mehr, ja, ich nenne es Cross-Funktionalität?
Also ja und nein, Philipp. Ich glaube, das ist, kann man so nicht mit schwarz oder weiß beantworten. Ich glaube, grundsätzlich ist die Hochschulausbildung in Deutschland nach wie vor von sehr großer Qualität geprägt. Ja, also ich nehme jetzt mal zum Beispiel ein breit angelegtes Wirtschaftsingenieurstudium. Ja, damit kann ich sehr, sehr viel machen. Was mir jedoch ein bisschen Sorge bereitet, ist, wenn man sich auch mit Studierenden unterhält, ist eben das typische Bulimie-Lernen. Ja, das ist nach wie vor wohl wirklich ein Thema ist. Und mir hat es sehr gut gefallen, was Professor Dr. Jasmin Weiß in dem Podcast gesagt hat, dass sie gesagt hat, wir müssen eigentlich trotz der Digitalisierung noch mehr in die sozialen Fähigkeiten, in die persönlichen Fähigkeiten investieren, nämlich die Kreativität, die Innovationskraft der Studierenden, die Problemlösungskompetenz, die Entscheidungsfähigkeit und solche Dinge. Und da kann man gar nicht früh genug damit anfangen. Ja, ich glaube, diese Lernkompetenz auch zu behalten und andere Dinge, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man sich, ich weiß nicht, ich will da mal so eine These formulieren, ja, wenn man jetzt schaut, wie schnell die Digitalisierung vorangeht und sich neues Wissen anhäuft, das man erlernen muss, ist die Frage, wie muss sich das universitäre oder das Hochschulcurriculum ändern, dass man da Schritt hält, weil ich sag, bis das Curriculum seinen Weg in den Hörsaal findet, ist es womöglich schon nicht mehr up to date.
Genau.
Ja. Und was haben wir daraus für Antworten in Deutschland? Das ist so, was mich nach dem Podcast auch so ein bisschen bewegt hat.
Toller Gedanke. Ja, ich glaube, da ist tatsächlich noch Raum für Verbesserung. Ich habe selber auch diverse Hochschullehraufträge und es ist tatsächlich schwierig, aufgrund der vorgegebenen Struktur und der eher auch langfristig angelegten Struktur im Hochschulwesen, dass Themen und auch den Fokus teilweise von Lehrstühlen und Professuren auch regelmäßig updatet. Ja. Und ich glaube, da haben wir schon ein bisschen auch ein strukturelles Problem, teilweise auch das Problem natürlich, dass die unterschiedlichen Professoren auch so ein bisschen in ihren Boxen sich bewegen und dann nicht so diese Interaktion stattfindet. Und finde ich toll, dass du es so direkt ansprichst. Das Thema soziale Kompetenz, muss ich auch bei mir selber damals sagen, das ist dadurch gekommen, dass ich mich gesellschaftlich, politisch engagiert habe, aber nicht, dass ich irgendwie da das richtig an der Hochschule gelernt habe. Und ich glaube, da liegt ja der eigentliche Hebel, ja, wenn wir über Mindset und solche Sachen sprechen.
Und ich glaube auch, wenn man sagt, okay, das Studium ist eine berufsbefähigende Ausbildung, ja, dann sage ich, das ist richtig, aber die Frage ist, wo ist nach heutigem Stande Dinge die Berufsbefähigung? Ja, also das muss man sich schon fragen und wie wird das ausgefüllt?
Ja.
Und da kommen eben so, wie du sagst, auch die sozialen Komponenten sind gewinnen immer mehr an Bedeutung. Aber das Dilemma ist ja, dass wir auch das ja schon seit 15 Jahren sagen.
Hm. Ja?
Ja. Also wenn man mal
absolut.
Ja,
absolut.
Und da kann ich den Studierenden nur mit an die Hand geben, vielleicht hören ja einige jetzt so, das nicht zu unterschätzen, wie wichtig ist, das ist in der Arbeitswelt, weil das macht dann wirklich dann auch nochmal den Unterschied in der Zusammenarbeit.
In der Zusammenarbeit und vor allen Dingen auch als Grundlage für zukünftiges Leadership, ne?
Absolut. Also
ich glaube, da haben wir auch mittlerweile andere Bewertungskriterien.
Ja.
Ja, Anne, bitte.
Ich wollte ganz gern auch dazu fragen. Wir gehen ja immer so den Weg zu sagen, wir haben jetzt die Ausbildung und die Menschen werden dann nach Ausbildung eingestellt. Wie hoch wird das Thema Personality, also Personality oder Passion oder Lerndurst, sage ich mal, in dem Prozess bei Intel dann auch gewichtet bei der Einstellung? Also im Vergleich zu dem Skill, den man ja nachweislich, sage ich mal, auf Papier dann abgeschlossen hat.
Ja, also ich glaube, das ist bei Intel ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich schauen wir auf die fachlichen Qualifikationen. Wir schauen jetzt weniger auf konkrete Noten oder Noten und Bildungsabschlüsse, aber Fähigkeiten und vor allen Dingen, was natürlich auch immer wichtig wird, sind wiederum die weichen Faktoren, die ich gerade angesprochen habe, aber Motivation, Energie, Lernwillen, den Willen, Verantwortung auch zu übernehmen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch ein Punkt, den ich an den Hochschulen gleich mal das ein oder andere Mal vermisse. Ja. Aber es ist ein buntes Spektrum, was dann, sage ich jetzt mal, die Entscheidung vorantreibt, ob wir jemandem ein Angebot machen möchten oder nicht. Aber das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Faktor. Motivation, Antrieb, Ideenreichtum, die Entscheidungskompetenz, das Behalten in bestimmten Situationen versuchen wir zu eruieren. Also wir machen Behavior-Based Interviewing. Das heißt, wir versuchen, bestimmte Themen herauszugreifen und dann mit dem Bewerber herauszufinden, wie er oder sie sich in bestimmten Situationen verhalten hat und was waren die Learnings daraus. Und das ist eigentlich immer sehr interessant, muss man sagen, ja, weil es gibt nicht immer eine Standardantwort auf eine Frage und man lernt dadurch natürlich sehr, sehr gut die Bewerbenden kennen. Das ist durchaus immer sehr, sehr interessant.
Habt ihr in dem Zusammenhang auch eure Leadership-Programme verändert in den letzten Jahren? Also ich meine, das Thema Führung ist ja auch für den ganzen Kulturwandel ganz zentral, auch für die Attraktivität, das Aufladen der Employer-Brand. Ja, gibt es ja auch Licht und Schatten in manchen Firmen. Habt ihr da auch ganz konkret in diesem Bereich was verändert oder angepasst?
Ja, wir haben, ich sage jetzt mal, seit 3 Jahren eine größere Kulturinitiative innerhalb von Intel. Wir haben unsere Werte erneuert, wie wir uns als Unternehmen darstellen, wie wir handeln und auch im Markt interagieren. Ein Kulturwandel ist immer eine längere Reise, auf
genau.
Die sich ein Unternehmen begibt. Und das ist eben, wird durch Systeme, Tools und andere Programme manifestiert und implementiert. Das ist ein Thema für sich, sage ich jetzt mal vielleicht für einen anderen Podcast. Aber daraus resultieren sich natürlich auch Erwartungen an die Leaders. Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, dass man natürlich in seinem Tätigkeitsfeld als Leader ein Experte ist und auch ein Team leiten kann. aber man muss auch in dem Kontext jemand sein, der die Kultur weiterträgt. Also die persönlichen Kompetenzen kommen da wieder in einem ganz anderen Spektrum zum Vorschein, weil man eben weiß, der Leader ist ein Multiplikator der Kultur und deswegen alles das, was ich als Leader tue oder lasse, ist die Genehmigung für andere in meinem Team, genau das Gleiche zu tun. Ja, das heißt, das muss man sich bewusst sein und deswegen braucht man auch als Leader diese Klarheit, welche Werte sind für mich von außerordentlicher Bedeutung und wie lebe ich die in das Team rein und mit meinen Partnern. Und da ist sehr viel immer an Spannung gegeben, sage ich jetzt mal.
Das kann ich mir gut vorstellen. Bernd, wir nähern uns so langsam nicht dem Höhepunkt, aber ja, vielleicht ist es auch nochmal ein Höhepunkt, aber dem Ende unseres Podcasts. Und da haben wir immer zwei Fragen vorbereitet, die wir heute auch gerne dir stellen möchten. Die erste Frage in bewährter Tradition, zunächst einmal von mir. Ich würde gerne von dir so ein bisschen perspektivisch wissen, was für dich in der nächsten Zeit die drei wichtigsten Themen sind, die aus deiner Sicht Priorität haben. Und du kannst so ein bisschen auswählen, ob du das aus persönlicher Sicht, aus Intel-Sicht, aus gesellschaftlicher, wirtschaftlicher Sicht beantwortest. Was sind so deine drei Prio-Themen?
Ja, ich glaube, das ist die Sehnsucht nach Frieden. Das ist, glaube ich, immer der wichtigste Punkt, dass das in irgendeiner Form sich löst, ist, glaube ich, das falsche Wort, aber das ist einfach, dass das Thema schon mal einfach für die Menschen der Welt einfach einfacher wird. Dann haben wir natürlich Intel, weiter diese Klarheit und auch diese Energie zu haben, das Projekt Magdeburg voranzutreiben mit meinem Team, mit den Partnern, die wir da vor Ort haben, mit den großartigen Partnern. Und Zufriedenheit und gesund bleiben. Das sind so die drei wichtigsten Sachen, sage ich jetzt mal, auf die ich baue und die mich antreiben.
Ja.
Also Bernd, super, super spannend. Meine letzte Frage wäre, wenn du jetzt also drei Fähigkeiten dir aussuchen könntest, drei Skills, die man unbedingt für die Zukunft lernen sollte, welche Empfehlung würdest du abgeben für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Was sollen sie unbedingt lernen?
Also das eine ist Kreativität. Also Kreativität kommen neue Ideen und da ist es dann auch ein irrsinniger Fundus oder eine Möglichkeit, Probleme zu lösen. Das andere ist Menschen mögen. Ja, also wenn man sich überlegt, so wie wir vorher gesagt haben, in der digitalen Welt ist es häufig so, dass man eine technische Lösung hat, aber der Umgang mit Menschen, dass man den weiter ausbaut und dass man gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Ja, wenn man das in der digitalen Welt, Future of Work verlernt, ja, wenn man sich, jeder Mensch hat auch bringt Probleme mit, ja, oder hat Fähigkeiten und dass man aufeinander zugeht und weiterhin lernt, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt, glaube ich. Der dritte fällt mir allerdings schwer. Der dritte ist Optimismus. Wir Deutschen, ob es jetzt Fachkräftemangel ist, ja, wir reden über Mangel, wir schimpfen über die Politik. Es sind häufig die anderen, die Probleme kreieren. Ich glaube, wir müssen bei uns selber anfangen und wir müssen auch mal Zuversicht streuen und Punkte finden, wo wir sagen, wir schaffen, das ist wieder das Angela Merkel-Wort, oder der Satz, aber Optimismus ist etwas, was wir, glaube ich, nicht genug können und wo wir weiter daran arbeiten müssen.
Was für ein wunderbares Schlusswort und ich kann ein bisschen zusätzlichen Optimismus verstreuen, lieber Bernd, denn ich will dich wissen lassen, dass dieser Optimismus ganz oft hier genannt wird bei diesen drei Dingen, was doch auch wieder irgendwie uns Optimismus gibt, dass es anscheinend viele Menschen dann doch gibt in Deutschland, die dann auch daran glauben, dass es was Wichtiges sehen und ja, vielleicht auch danach handeln.
Ja, wunderbar. Sehr gut. Ich bin froh.
Bernd, wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz lieben Dank für dieses richtig spannende Gespräch mit tollen Einblicken zu Intel und einer tollen Einschätzung rund um Halbleiter, Kompetenzen, HR. Vielen Dank.
Danke euch. Vielen herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
Ja, Bernd, und ich sage mal auch Dankeschön. Das war das erste Gespräch im Digi-Kompetenz-Podcast, wo wir wirklich sagen können, da war Intel Inside. Das war das Gespräch mit dem Mann mit dem Superpower, Menschen mögen, der beim Spazierengehen unter dem Hashtag modern handeln unterwegs ist und ein Megafab hat in Magdeburg. Das war unser Gespräch mit Bernd Holthaus, HR Director Intel Magdeburg. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für einen Menschen, der ebenso spannend ist wie unser Bernd heute, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast@e40.de schicken. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und diejenigen, die öfters mal dabei sind, die wissen es ja, Philipp und ich, wir sind wieder mal dabei, Wurzelbäume zu machen. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibst digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Korg.